Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hejsan och god morgon zu dieser Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. In der letzten Woche, da waren wir in Örebro, diese siebtgrößte Stadt in Mittelschweden oder immer noch im südlichen Schweden, aber ja, gefühlt schon so ein bisschen am Übergang Richtung Norden, Richtung ja, den tiefen Wäldern, den weiten Wäldern, der größeren Einsamkeit. Das ist Örebro am Svartån gelegen. Bekannt durch das große, prächtige Schloss, aber auch durch Wadköping, das Freilichtmuseum oder durch Svampen, den pilzförmigen Wasserturm. Und ich habe hier gesagt, dass Örebro, nicht nur die Stadt an sich, die einfach schön ist und sehenswert ist, aber dass diese Stadt auch ein guter Ausgangspunkt ist für all diejenigen, die sagen, ich will nicht nur ständig unterwegs sein, also weil ich eben keinen Camper habe oder gar nicht so gerne campe. Da gibt es einige, die alle zwei Tage einen neuen Ort aufsuchen und eine große Tour durch Schweden planen. Das ist auch sehr, sehr schön und hat viele Vorteile. Aber viele sagen eben auch, nee, ich will lieber eine Basis haben, wo ich eine Woche oder zwei Wochen bin und dann kann ich von dort aus eben viele Ausflüge machen. Und da gibt es so einige Standpunkte in Schweden, die sich sehr, sehr gut dafür eignen. Und Örebro ist meiner Meinung nach ein solcher Standpunkt. Oder natürlich auch ein Ort in der unmittelbaren Umgebung. Ich habe das in der letzten Folge auch ein bisschen erklärt, warum. Und das liegt eben daran, dass, wie ich gesagt habe, Örebro so ein bisschen am Übergang oder Närke, also diese historische Landschaft, wo Örebro eben der Hauptort ist, dass die so ein bisschen am Übergang ist vom eben eher dichter besiedelten südlichen Drittel, wo es viele Städte gibt, dann hin zum waldreichen Norden, wo es immer einsamer wird. Hier liegt Närke am Übergang und Närke hat Zugang zu mehreren Nationalparks. Bergslagen, die historische Bergbauregion, liegt im Norden von Närke und da beginnt sie. Das heißt, hier gibt es ganz, ganz viel auch Kulturhistorisches zu entdecken. Hier hat man viel Natur, viel Kultur, viel Geschichte. Man hat mit Örebro eine Großstadt und man hat aber drumherum ganz, ganz viel sehr tolle Natur und auch viele kleinere Orte, die sehr sehenswert sind. Und deswegen gibt es hier enorm viel zu tun, sehr unterschiedliche Dinge zu tun und deswegen ist eben Örebro so eine gute Basis. Ja, in der letzten Woche, da ging es um die Stadt selber oder die Stadtrandgebiete und heute soll es nun ein bisschen weiter rausgehen und da eignet sich eine kleine Wanderung auf dem Bergslags Leden. Ein Fernwanderweg, 280 Kilometer, der eigentlich quer durch Närke hindurchführt und anhand von diesem Wanderweg kann man sehr viel festmachen, was so Närke oder die Umgebung von Örebro eigentlich ausmacht. Bevor wir da aber einsteigen und loswandern, also gedanklich loswandern, möchte ich noch Werbung machen. Werbung für Elchkuss und für die Mitgliedschaft bei Elchkuss. Bei steady.de. Elchkuss ist ein komplett privates Projekt, hat also keinen Verlag irgendwie hinter sich, worüber es sich finanziert. Und deswegen bin ich auf dich angewiesen. Auf steady.de habe ich 4 Pakete zusammengestellt. Da kannst du Elchkuss unterstützen, dauerhaft unterstützen. Denn das ist einfach die allerwichtigste Form der Unterstützung, weil ich da dauerhaft planen kann. Und es gibt 4 unterschiedliche Pakete. Da kriegst du auch immer Unterschiedliches zurück. Du bekommst aber immer etwas zurück. Und wenn du hier dabei sein willst, dann klicke auf steady.de. Den Link findest du in den Shownotes. Unterstütze Elchkuss. Und ja, ich bin dir dann wirklich sehr, sehr dankbar. Und sage jetzt schon, tack så jättemycket. Gut, dann legen wir mal los. Also, wir wandern auf dem Bergslags Leden. Ein 280 Kilometer langer Fernwanderweg quer durch den Örebro Län. Er ist aufgeteilt in 17 Etappen, die meisten sind so zwischen 15 und 20 Kilometer lang, also eine gute, ordentliche Tagesetappe. Es gibt aber auch kürzere, die kürzeste ist knapp über 6 Kilometer lang. Man kann natürlich auch nur einzelne Etappen wandern, oder man kann auch einfach nur mit dem Auto beispielsweise einzelne Punkte anfahren, über die auch der Bergslagsleden führt und dann vielleicht vor Ort einfach nur so ein paar kleine Mini-Spaziergänge machen. Das geht alles. Ich will es mal anhand von diesen Bergslagsleden dir zeigen, welche Möglichkeiten du eigentlich hast rund um Örebro. der Bergslogs Leden, also Lied ist ein Pfad oder ein Weg, ein Wanderweg, der eben hier durch Bergslagen führt, daher hat den Namen. Das ist eine Strecke von Gluten im Norden bis nach Steenkjellegården im Süden. Und das ist wirklich einmal komplett durch Närke hindurch. Alle Etappen sind ausgestattet mit Rastplätzen, mit Windschutzhütten. Das heißt, man kann hier wirklich überall auch übernachten. Das geht und die sind auch immer gut ausgestattet. Da ist Feuerholz da, da ist eine Toilette da, also auf eine Trockentoilette natürlich. Auf den meisten, aber nicht auf allen Etappen gibt es auch feste Unterkünfte, wie zum Beispiel in STF Vandrahem. Das heißt, man kann hier wirklich gut unterwegs sein und findet immer irgendwie eine Übernachtung, auch wenn es nur ganz einfach ist in einer Windschutzhütte. Ja, und wie der Name sagt, wandert man eben durch Bergslagen. Das ist die alte Bergbauregion, in der ja seit dem Mittelalter Eisenerz vor allen Dingen abgebaut wurde, stellenweise auch Silber oder auch Kupfer, aber vor allen Dingen Eisenerz, das war das zentrale Produkt. Und diese Region, die war für Schweden lange Zeit unfassbar wichtig. Durch diese Region entstand auch so ein bisschen der Reichtum Schwedens. Gerade durch Kupferabbau beispielsweise in Falun. Aber auch dieses Eisenerz, das war ja Grundlage für große Exporte natürlich. Man konnte das exportieren, aber war natürlich auch beispielsweise wichtig für militärische Produkte. Das heißt, diese Eisenerzregion, die war Grundlage dafür, dass Schweden im 17. Jahrhundert überhaupt Großmacht werden konnte. Eine sehr, sehr wichtige Region. Und das Schöne ist, dass da bis heute noch ganz viel übrig ist. Das sind noch alte Eisenhütten, da sind alte Bergmannshöfe beispielsweise, die man sich anschauen kann, alte Gruben. Und vieles findest du eben in dieser Region rund um Örebro oder so ein bisschen nördlich von Örebro. Es ist auch eher so, dass der Weg heißt Bergslagsleden, aber eigentlich ist es eher so, wenn man ihn von Süden aus geht, dann würde man allmählich nach Bergslagen hineinwandern. Also die südliche Region, das ist nicht mehr Bergslagen, aber eben der nördliche Teil des Weges. Ja, und weil er eben an die alte Bergbauregion erinnert, hat er auch ein Symbol, das eben für Eisen steht. Das ist ein Kreis mit Pfeil nach rechts oben. Und die Markierungen des Wanderwegs, die sind orange. Also die sind eben angebracht, entweder direkt auf den Felsen oder Bäumen. So ein orangener Punkt oder es ist eben ein orange angemalter Holzpfahl beispielsweise irgendwo im Boden. Auf dem Weg hier über den Bergslagsleden, da kommt man durch zwei Nationalparks. Einmal Garphyttan und einmal Tiveden. Das sind natürlich große Highlights, was so die Natur angeht. Aber es gibt auch andere Natur-Highlights, beispielsweise der Hjärnboda Bergen. Auf der Etappe 7 ist der. Da kriegt man so Einblicke in die von der Eiszeit geformte Landschaft mit wirklich mächtigen Felsbrocken, steilen Hängen und auch vielen Höhlen, die sich dann gebildet haben. Oder der Jättebergen auf der Etappe 13, so ein 80 Meter langes Höhlensystem, das sich hier gebildet hat. Das sind nur so ein paar kleine Auszüge, aber fangen wir mal vielleicht im Norden an, in Gluten. Gluten ist ein altes Bergbaudorf und heute ein Outdoor-Paradies. Zum Beispiel kann man hier auch wirklich, wirklich toll Kanu fahren. Habe ich mal bei elchkus.de, also auf dem Blog, mal auch mal einen Bericht drüber geschrieben über ein mehrtägiges Kanuabenteuer in Gluten. Da gibt es viele schöne Seen, die verbunden sind mit so kleinen Kanälchen. Da kann man sehr, sehr schön fahren, sehr einsam fahren. Es ist wirklich, man ist hier in Gluten schon gefühlt ganz weit im Norden. Sehr einsam. Ganz viel Wald und einfach ja super, super, super schön. So eine erste richtige Wildnis, würde ich mal sagen. Das Problem ein bisschen für den Wanderweg ist, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier eigentlich nicht hinkommt. Das heißt, man kann hier ein Stück weit mit Zug und Bus fahren. Für die letzte Etappe muss man dann aber das Taxi nehmen. Oder man fährt eben mit dem eigenen Auto, ist aber bei einem Fernwanderweg immer so ein bisschen unpraktisch, weil da muss man ja am Schluss wieder irgendwie hinkommen und das eigene Auto abholen. Und dann von Gluten, wie gesagt, eine kleine Wildnis mitten in den tiefen Wäldern. Da geht es dann los und die ersten Etappen, die führen eben durch Bergslagen, also diese historische Region. Teils kommt man an alten Gruben vorbei, zum Beispiel die Finngruvorna, also die wurden von finnischen Auswanderern betrieben oder angelegt. Aber da gibt's auch ganz viel fantastische wilde Natur. Tiefe Wälder, mehrere Naturreservate. Eigentlich kommt man ständig durch irgendwelche Naturreservate. Das ist schon besonders. Aber man kommt auch vorbei, zum Beispiel am imposanten Wasserfall Järnforsen. Der ist so also ein bisschen nördlich von Nora. Aber neben der Natur ist vor allen Dingen die Kulturhistorie hier spannend. Beispielsweise, auch so, wir sind jetzt so in diesem Bereich nördlich von Nora, das sind so die Etappen 5, 6, 7, die sind kulturhistorisch super spannend. Da kommt man beispielsweise nicht direkt vorbei, aber gleich, man muss so einen kleinen Abstecher machen von dem Wanderweg, dann würde man in Siggebohyttan vorbeikommen. Und auch wenn du in Örebro deine Basis hast und sagst, ich will so Tagesausflüge machen, dann fahr auf jeden Fall an einem Tag mal so Richtung Nora. Der Ort an sich ist super schön, komme ich gleich dazu. Und so ein bisschen nördlich davon, da liegt eben Siggebohyttan. Das ist ein alter, sehr, sehr gut erhaltener Bergmannshof. Spannend anzuschauen. Und hier gibt es auch mal wieder kleine Märkte oder kleine Veranstaltungen. Ich habe den Link zu Siggebohyttan auch in die Shownotes gesetzt. Schau dir das an, was da mal angeboten wird. Da gibt es wirklich immer wieder schöne Veranstaltungen. Lohnt sich wirklich sehr. Wenn du den Wanderweg wählst, dann ist das auf der Etappe 5. Und dann kommen auf Etappe 6 und 7, da sind wir jetzt nun wirklich direkt bei Nora unterwegs. Da kommen die alten Bergbauorte Perschüttan und Ramshyttan. Merkt man auch schon im Namen Hyttan, das kommt von eben der Hütte, also der Eisenhütte. Da kommt man hier vorbei, das ist auf der Etappe 6 und 7. Und schon ein wenig zuvor, also auch während der Etappe 6, dann kommt man am Dorf Källahalsen vorbei. Und hier kreuzt man die älteste schwedische normalspurige Eisenbahn. Die wurde hier 1856 von Nora nach Ervalla gebaut. Und damit sind wir eben in Nora. Der Wanderweg selbst führt nicht nach Nora rein. Aber wenn du da unterwegs bist, ich würde diesen Abstecher auf jeden Fall machen. Super, super schöner Ort mit sehr gut erhaltenen Stadtkern aus Holzhäusern, vermarktet sich selbst auch zusammen mit Ju am Wettern und Iksjö in Småland als eine Trästad, also eine Holzstadt, weil die eben so der Stadtkern, der alte Stadtkern mit Holzhäusern wirklich gut erhalten geblieben ist. Und es ist einfach ein total schöner, gemütlicher, kleiner Ort. Und hier eben gibt es auch den Nora Bergslags Veteranjärnväg. Das ist eben mittlerweile ein Verein, der sich um die alte Strecke kümmert, die am Leben erhält. Und hier sind eben auch Fahrten dann mit einer sehr nostalgischen Eisenbahn mit Dampflok möglich. Immer im Juli und August, das heißt, es ist wirklich eine reine Sommersache. Und man fährt nicht mehr die gesamte Strecke von Nora nach Ervalla, sondern nur noch von Nora nach Järle und dann wieder zurück. Das ist einfach, sind es 9 Kilometer. Und da fährt man eben auch an Källahalsen vorbei, dieses kleine Dorf, wo eben der Bergslags Läden kreuzt. Das heißt, wenn man Glück hat, dann sieht man vielleicht eine Dampflok oder einen Zug mit einer Dampflok vorne dran vorbeifahren. Oder wenn du einfach so in Örebro deine Basis hast, dann fahr auf jeden Fall hier Richtung Nora und schau dir das alles an. Super lohnenswert. Und direkt südlich von Nora, und da kommt man dann eben auch auf dem Wanderweg dann vorbei, da liegt eben Perschüttan. Das ist ein sehr alter Bergbauort. Es ist nachgewiesen, dass schon im 14. Jahrhundert hier Eisenerz abgebaut wurde. Also da schaut man wirklich auf eine ganz, ganz lange Geschichte zurück. Und erst in den 1960ern, also noch gar nicht so lange her, da endete hier der Betrieb. Also wirklich ein historischer Ort. Und er ist heute ein Kulturreservat, weil viele Gebäude, Eisenhütten, Gruben, ein altes Wasserrad und andere Gebäude sind sehr gut bewahrt, können hier angeschaut werden. Es gibt auch Führungen im Sommer. Auch hier den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und dann nur ein bisschen später, wenn man hier weiter wandert, kommt man ins ebenfalls sehr gut erhaltene Bergmannsdorf Ramshyttan. Wobei Perschüttan noch schon, also finde ich zumindest, deutlich schöner ist. Ja, hier sind wir nun auf der Etappe 7 und die Etappe 7 bis 11, also so das mittlere Stück des Bergslags Läden. Das wurde auch von STF als Signaturlied Bergslagen auserkoren. Ein Signaturlied, da hat sich STF, also Svenska Turistföreningen, so überlegt, es gibt unglaublich viele Wanderwege in Schweden. Und es gibt unfassbar viele schöne Wanderwege in Schweden. Da kann man sehr leicht so ein bisschen den Überblick verlieren. Und deswegen haben sie, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind, um die 20 vielleicht, solche Signaturlieder auserkoren. Das sind Wege, die in ganz besonderer Weise oder die ganz besonders schön sind und in besonderer Weise Natur und Kultur einer bestimmten Region widerspiegeln. Also wo sie sagen, wenn man diesen Wanderweg wandert, dann hat man zum einen eine schöne Wanderung, aber da erfährt man eben auch ganz viel über die Region, durch die man gerade wandert. Und eben die Etappen 7 bis 11 des Bergslags Leden, die sind ein solcher Signaturlied, weil man da eben beispielsweise durch Perchhüttern und Ramshüttern da vorbeikommt. Und danach sieht man auch immer wieder Überreste der Bergbauzeit, aber eben auch teilweise wirklich spektakuläre Natur, die man vielleicht so von Närke erstmal gar nicht so erwartet. Aber da gibt's wirklich, wirklich tolle Orte, auch wirklich schöne Anhöhen, zum Beispiel der Schielsbergen mit einer tollen Aussicht. Also die tollste Aussicht ist auf dem Rüskühlan und das ist spektakulär hier, da schaut man wirklich über ganz Närke gefühlt. Auch hier kann man einen kleinen Tagesausflug machen von Örebro aus zum Schielsbergen und dann eben nur einen kleinen Teil nach oben wandern. Und auch hier auf diesen Strecken, auf diesen Etappen 7 bis 11, da werden auch verschiedene Naturreservate durchquert. Und bei Etappe 11, da kommt man dann in den ersten Nationalpark, den Garbhüttans Nationalpark. Und auch hier haben wir wieder Hütta, also die Eisenhütte. Man merkt hier schon immer wieder die Bergbauzeit, die prägt nicht nur die Namensorte, sondern eben auch die ganze Landschaft. Der Garbhüttans Nationalpark ist einer der kleinsten Nationalparks in Schweden, aber auch einer der ältesten. Bereits 1909 wurde er gegründet. Ich werde hier nicht ausführlich auf die beiden Nationalparks eingehen, denn es wird bald eine eigene Serie zu den schwedischen Nationalparks geben. Das heißt, da werde ich dann nochmal ausführlicher drauf eingehen. Hier vielleicht nur in aller Kürze. Der Garbhüttans Nationalpark ist ein Park, der stark von Menschen geprägt wurde. Also hier geht es nicht nur um den Erhalt der Natur, wie sie ist und wie sie schon seit Jahrhunderten irgendwie gewachsen ist, sondern das ist eine Region, die eben von Bergmannshöfen geprägt wurde. Es sind Äcker, es sind weite Wiesen und hier will man so ein altes Milieu einfach erhalten oder wie eben auch früher auch Landwirtschaft betrieben wurde, wie eben diese Natur betrieben wurde. Und gerade diese Wiesen, die sind im Frühling ganz besonders schön. Da blüht hier alles. Also natürlich ist er immer schön, der Garbhüttans Nationalpark, aber im Frühling würde ich ihn ganz besonders empfehlen. Und jetzt hier in Garbhüttans Nationalpark, da ist man auch gar nicht mehr weit von Örebro weg. Das heißt, wenn du in Örebro Station machst, dann musst du nur nicht allzu weit fahren und schon bist du da beim Garbhüttans Nationalpark. Wandert man weiter auf dem Bergslagsleden Richtung Süden, dann kommen nun immer mehr Moore. Das sind so die, gerade an der Etappe 14, besonders hervorzuheben ist das Lilla und Stora Rankemosse, nördlich von Laxå. Ein richtig schönes Hochmoor, wo es sehr, so typisch moorig eben wird. Irgendwie karg und einsam, aber auch gleichzeitig irgendwie ganz lebendig und vielfältig. Das ist ja das Faszinierende bei Mooren, dass sie irgendwie beides gleichzeitig sind. Sie sind irgendwie ein Paradies für viele Pflanzenarten und viele Tierarten. Und gleichzeitig ist es aber alles so, wirkt es so leer oder irgendwie so ganz einsam, also ganz speziell. Das mag ich an Mooren sehr. Es sind irgendwie so ein unwirtlicher Ort und gleichzeitig ein lebendiger Ort und das beides gleichzeitig. Ja, auf dem Bergslagsleden, da geht es nun weiter Richtung Süden und er endet beim Nationalpark Tiveden. Da ist man schon fast im Vättern angekommen. Kurz davor, kurz bevor man in diesen Nationalpark, in diesen zweiten Nationalpark kommt, macht man noch Stopp in Tivedstorp. Das ist ein altes, winziges Dorf, ursprünglich auch mal von Finnen gegründet, also von finnischen Auswanderern, die hier eben die Natur oder die Wälder urbar gemacht haben. Heute ist ein herrlich gemütliches STF-Wanderheim hier zu finden, mitten im Grünen. Da kann man wirklich toll Stopp und Halt machen, übernachten. Das ist super, super schön. So eine kleine Oase, würde ich sagen, im Grünen. Und nicht weit südlich davon beginnt der Nationalpark Tiveden. Der ist sicherlich einer der schönsten, wildesten und verzaubertsten Wälder Südschwedens. Ganz, ganz, ganz toller Nationalpark, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Von Örebro nicht allzu weit, dann bist du da, aber auch wenn man irgendwo rund um den Vättern Urlaub macht, ist der Tiveden immer nicht weit und der ist einfach unfassbar schön. Ein ganz, Trollskog, würde man sagen, ein verzauberter Wald, ein Wald der Trolle. Hier liegen riesige Felsbrocken umher, auch noch so Reste der Eiszeit, der Gletscher. Der größte Brocken ist, glaube ich, 20 Meter hoch, also gigantische Brocken. Und die liegen hier in uraltem Wald. Dazwischen gibt es immer wieder Höhlen, also in diesen Brocken oder unterhalb der Brocken. Und im Wald, da tauchen immer wieder traumhaft idyllische Seen auf. In einem kann man auch richtig schön baden an Wiedsand. Und ein anderes wichtiges Ziel innerhalb des Nationalparks ist sicherlich der Trollkirchenbergen, also der Trollkirchenberg. Von dem hat man eine ganz tolle Aussicht. Ja, und hier, wenn man durch den Nationalpark durchgewandert ist, dann endet auch gleich der Bergslagsleden. Und ja, und vielleicht hast du jetzt schon gesehen, okay, auf diesem Wanderweg und damit natürlich auch in der Umgebung von Örebro, da findet man wirklich, wirklich viel. Alles, was Närke oder den Örebro-Län ausmacht. Bergbau, Bergmannshöfe oder Bergmannsdörfer gibt es mehrere. Es gibt tiefe Wälder, es gibt Anhöhen, teilweise mit steilen Felswänden und tollen Ausblicken. Es gibt Nationalparks, Moore. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel unterschiedliche Dinge zu tun, zu machen. Man kann hier wandern, man kann hier paddeln, man kann hier Mountainbiken. Es gibt hier auch, was Aktivitäten angeht, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen sage ich eben, ja, Örebro als Basis mit der Stadt an sich und dann aber auch mit der Umgebung, das lohnt sich wirklich sehr. Ja, wenn du dann immer noch auf der weiteren Suche bist, nach weiteren Tipps, dann habe ich noch einen für dich. Den habe ich jetzt bisher noch nicht angesprochen, weil er eben nicht am Bergslagsleden liegt, sondern dieser Tipp, der befindet sich etwas südlich von Örebro, bei Kumla, beziehungsweise beim Kumla Golf Club. Und zwar heißt dieser Tipp Kunst på Hög. Es ist ein Skulpturenpark auf der Kvarntorper Halde. Und er wurde 2010, da kam ein Buch heraus, Sveriges 100 märligaste Sehwertheter. Also die 100 eigentümlichsten Sehenswürdigkeiten Schwedens. Und hier wurde diese Kunst på Hög auf den ersten Platz gewählt. Wahrscheinlich schon auch irgendwie mit Recht, denn es ist wirklich eine merkwürdige Sehenswürdigkeit. Aber sehenswürdig ist sie auf jeden Fall. Diese Kvarntorper Halde ist ein 100 Meter hoher Hügel. Da kann man mit dem Auto hinauffahren, aber es ist richtig steil, eine 18-prozentige Steigung. Oder man kann auch zu Fuß über die 427 Stufen der Holztreppe, also eine der längsten Holztreppen Europas, da nach oben steigen. Diese Halde ist entstanden durch den Menschen. Und zwar muss man da jetzt in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Schweden war im Zweiten Weltkrieg ja neutral, war aber irgendwann mal umgeben von Feinden. Zum einen im Süden Nazi-Deutschland, Finnland war mit Nazi-Deutschland alliiert und Dänemark und Norwegen wurden irgendwann mal von Nazi-Deutschland überfallen und okkupiert. Das heißt, rundherum waren Feinde. Und damit hatte Schweden mehrere große Probleme und eines war, dass man von der Ölzufuhr abgeschnitten war. Und deswegen wollte man selber Öl gewinnen. Jetzt gibt es aber vor der schwedischen Küste in der Ostsee keine Ölfelder, die man irgendwie anbohren kann. Und da hatte man eine andere Idee. Man könnte eben den Alaunschiefer, den es zum Beispiel hier bei Kumla und der hier bei Kumla abgebaut wurde, man kann den erhitzen und dann kann man da eben Öle herausgewinnen. Ja, so wurde eben Alaunschiefer abgebaut hier und unter ganz hohen Temperaturen eben erhitzt und so wurde Öl gewonnen. Das war vor allen Dingen von 1941, da hat man angefangen, dann bis 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg war das dann nicht mehr so wirklich rentabel oder interessant. Es wurde noch ein bisschen weiter gearbeitet, die endgültige Schließung, die war erst 1966. Ja, aber dann hatte man eben diesen erhitzten Schiefer, diese Reste, die mussten irgendwo hin und die hat man eben auf die Halde gekippt, die immer mehr in die Höhe wuchs, bis sie dann irgendwann mal 100 oder 110 Meter hoch war. Und bis heute ist der Boden sehr, sehr warm. Also weil die immer noch nach wie vor eine ganz große Hitze in sich haben, diese Schieferplatten. Stellenweise tritt auch noch so heiße Luft oder Gas irgendwie aus dem Boden aus. Manche Teile der Halde sind deswegen auch für Besucher gesperrt, weil es einfach zu gefährlich wäre. Ja, Mitte der 1990er Jahre, da haben der Galerist Anders Fast und der Künstler Ole Medin, die hatten die Idee, auf dieser mittlerweile zugewachsenen Schutthalde Kunst zu installieren. Skulpturen sollten her. Ja, und sie haben angefangen, die ersten Skulpturen aufzubauen. Und so wuchs dieser Skulpturenpark immer weiter. Mittlerweile sind es um die 30, ein bisschen mehr als 30 Kunstwerke, die hier zu sehen sind. Und da gibt es wirklich ganz faszinierende, zum Beispiel Absit Omen von Kent Carson. Das ist eine Kapelle, ja, das sieht aus wie eine Kapelle, aus so halb durchsichtigen Stahlgittern. Und wirkt total leicht, als würde sie so ein bisschen schweben irgendwie. Und das Spannende ist, sie verändert auch so das Aussehen. Je nachdem, von welchem Blickwinkel man auf diese Kapelle draufschaut, sieht sie mal durchsichtiger, mal weniger durchsichtig aus. Super spannend. Und so gibt es eben viele Skulpturen, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Und ja, hier kann man rumspazieren und eben moderne Kunst, Skulpturenkunst auf einer Schutthalde sich anschauen. Also die Kvarntorper Halde neben dem Hammarby Backe in Stockholm, wo man ja Ski fahren kann und Mountainbiken fahren kann. Das sind wahrscheinlich die beiden spannendsten Schutthalden in Schweden, würde ich mal sagen. Ja, und hier auf der Kvarntorper Halde, da gibt's im Sommer sogar ein Café, ganz oben. Ist aber nur wie so typisch in Schweden, Juni, Juli, Anfang August noch. Da ist es geöffnet, ansonsten hat es geschlossen. Aber prinzipiell kann man hier immer hin. Es gibt keine irgendwie Öffnungszeiten und es gibt auch keinen Eintritt. Das heißt, der Eintritt ist immer möglich und immer frei. Ja, ich hoffe, du hast da so ein paar Anregungen jetzt bekommen durch diese Sendung, was man um Örebro alles machen kann und warum dann eben Örebro auch so eine gute Station ist oder wo man eben gut ein Basislager aufschlagen kann. Schreib mir gerne, wo du so weitere Basislager siehst, wo man sagt, hier kann man 1-2 Wochen sein und man hat dann ganz, ganz viele Möglichkeiten für Ausflüge in der Umgebung. Ich glaube auf jeden Fall, dass ja so die Ecke Vimmerby Costa in Småland, die ist auf jeden Fall auch noch so eine Ecke, wo man sich einquartieren kann und dann auch sehr, sehr lange bleiben kann. Ich würde sagen, in Bohuslän gibt es mehrere solche Orte. Wo sind noch so weitere Orte, wo du sagst, da ist es richtig, richtig toll. Hier kann man bleiben, eine Woche, zwei Wochen bleiben und es wird einem nie langweilig, weil es so viel zu sehen gibt. Was sind da deine Favoriten? Schreib gerne an elchkuss@elchkuss.de. Ja, und ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche, schönen Sonntag noch und eine schöne Woche. Hat es so bra, wie hörst. Elchkuss, der Podcast für Schweden.